Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch des Propheten Daniel fortsetzen können. Und heute sind wir am 11. Kapitel angekommen mit dem Titel Von Norden und Süden zum wunderbaren Land. Wir erinnern uns, dass dieses Buch geschrieben wurde, dass es Menschen zum Verstand bringt, so wie wir sehen werden. Das heißt, Menschen, die fähig sind, andere zu lehren, auf den Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Menschen, die eine klare Identität haben, die wissen, dass sie Kinder Gottes sind, die die Offenbarung der Gerechtigkeit und Liebe Gottes in ihrem Leben ausleben und deren Grundlage all ihres Handelns das Gesetz Gottes ist. Wir erinnern uns, dass wir im Kapitel 10 angefangen haben, eine Vision zu sehen, zu betrachten, die Daniel hatte. Und in dieser Vision haben wir erst den Eingang gesehen, den Mann, der steht, in Leinen gekleidet, über dem Wasser des Stromes Hiddekel oder Tigris. Und wir haben gesehen, dass es einen Kampf gibt hinter den Kulissen, einen Kampf, in dem Luzifer, der Drache oder die alte Schlange, die Königreiche oder die Herrscher dieser Königreiche benutzt. Er ist der Fürst von Babylon, so wie der Fürst von Medo-Persien, er ist der Fürst von Griechenland, der Fürst des Römischen Reiches und der Fürst dieser Welt. Und er kämpft gegen den Fürsten Michael, und der Fürst Michael ist der vornehmste Fürst, es ist unser Fürst, es ist der große Fürst. Wir erinnern uns, dass der Engel Gabriel kommen wollte, aber der Fürst des Königreichs in Persien hat ihm widerstanden, bis Michael kam und ihm half. So, wir wissen, dass Gott, das heißt Christus, der Erlöser und sein Volk unzertrennlich miteinander sind. Deshalb ist das abhängig vom Volke Gottes, inwieweit der Kampf auch hinter den Kulissen gewonnen wird. Der Daniel betet 3 Wochen und fastet, bis der Engel durchkommt, weil Michael kommt und ihm hilft. Michael hat Luzifer besiegt, hat Satan besiegt und somit hat er alle Macht im Himmel und auf Erden und niemand kann ihm widerstehen. Aber Michael kann nicht viel tun, wenn wir als sein Volk nicht mit ihm vereint sind, sondern mit Luzifer. Deshalb geht es in diesem Kampf letztendlich um das Volk Gottes, das einen Auftrag hat. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass der Ausgang des Kampfes bestimmt das Volk des Fürsten, es bestimmt die Bundestreue. Das ist entscheidend, dass wir es verstehen, weil er kommt hier in Kapitel 10 und sagt am Ende, ab Vers 20, und er sprach, weißt doch, warum ich zu dir gekommen bin. Jetzt will ich wieder hin und mit dem Fürsten in Perserland streiten. Aber wenn ich wegziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch will ich dir anzeigen, was geschrieben ist, das gewisslich geschehen wird. Und es ist keiner, der mir hilft, wider jene, denn euer Fürst Michael. So, das heißt, der Kampf geht weiter, er kommt, um ihm etwas zu erklären, aber der Kampf muss weitergehen und nur Michael kann ihm beistehen, weil er ist unser Fürst. Er hat gesiegt über jede Macht des Bösen. Deshalb kann er uns zu Hilfe eilen, aber er kann uns nicht zu Hilfe eilen, wenn wir versagen, das heißt, wenn wir nicht an ihn gebunden sind. So müssen wir dieses Verhältnis verstehen. Satan wirkt im Hintergrund durch seine Leute. Und Christus wirkt aus dem Hintergrund durch sein Volk. Und so ist es ein sichtbarer Kampf an den Nachfolgen von jeder Macht, wenn man so will. Und da wir alle geboren sind in diesem Zustand und Sklaven des Bösen, müssen wir zunächst die Diener Christi werden. Wir müssen uns mit Christus vereinen und wir müssen zu dem Zustand kommen, dass wir allein auf Christus vertrauen, gereinigt sind von allem Übel in uns, sodass, wenn die Versuchung von Seiten des Bösen kommt, wir keine Resonanz mehr haben, wir nicht mehr antworten, wir nicht mehr mit ihm vereint sind, sondern komplett in einer Feindschaft. Das heißt, wir tun nicht mehr seinen Willen. So verstehen müssen wir dieses im Hintergrund. Es geht also um die zwei Völker, die zwei Nachkommen. Einmal der Nachkomme der Frau, was ja Christus ist, und dann sein Volk, oder der Nachkomme der Schlange. Und das sind die Menschen, die ihm nachfolgen. Und in diesem Kampf kommt jetzt der Engel Gabriel und will dem Daniel ihn erklären, aber er weist hin, das Ganze geht bis zum Ende der Zeit, weil dort wird die endgültige Schlacht geschlagen. So im Zentrum des Ganzen ist also das Volk Gottes. So beginnen wir und lesen ab Kapitel 11, ab Vers 1. Denn ich stund auch bei ihm im ersten Jahr Darius des Medes, dass ich ihm hilfe und ihn stärkte. Das heißt, er kämpfte zusammen mit Christus, um ihm zu helfen, auch als Darius König war. So, Gott wirkt und möchte an seinem Volk arbeiten. Und jetzt sagt er, und nun will ich dir zeigen, was gewiss geschehen soll. Sieh, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, der vierte aber wird größeren Reichtum haben denn alle anderen, und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles wieder das Königreich in Griechenland verlieren. So, all das ist jetzt der Beginn einer Beschreibung. Und ich habe versucht, das ein wenig ohne großen Aufwand, weil wenn man das wirklich in die Tiefe studieren will, braucht man sehr viel Zeit. Man muss sich die Geschichte anschauen und man muss schauen, wie Gott durch seinen Engel schon viele Jahre davor, und das war im Jahr 536 nach Christus, erklärt er die ganze Weltgeschichte bis zum Ende, bis zum ersten Kommen Christi. Und das ist zusammengefasst hier diese ganze Sache. Im Zentrum steht natürlich das Volk Israel und die Gemeinde Gottes, das Licht zur Wiederherstellung des Menschen. Dieses Volk ist das, was entscheidet über den Ausgang des Kampfes. Und jetzt ist es natürlich in der Mangel. Deshalb geht es ja um das Volk. Und weil es ja um das Volk des Herrn geht, erklärt er jetzt, wie das Volk inmitten dieser Kämpfe steht. Da sind doch die vier Könige in Persien, dann kommt Alexander der Große, dann kommen die Nachfolger von Griechenland, es sich aufteilt in vier Nationen, er beschreibt das sehr deutlich. Und dann kommt plötzlich der König des Nordens ins Spiel, das heißt, aus diesem ist immer das Nordreich, dann ist das Römische Reich mit vielen Reichen. Das beginnt 510, ist aber noch nicht so mächtig. Erst in der Zeit wird es mächtig. Auch das wird hier sehr schön beschrieben. Und dann kommt es natürlich zum Ende 476 und dann wird es ersetzt vom Bischof von Rom, welcher ab 538 vom Kaiser Justinian als der Oberherr aller Religionen und Kirchen dargestellt wird. Und er geht bis 1798, wo er die tödliche Wunde bekommt. Und dann ist dem gegenüber der König des Südens, wie wir sehen werden, das ist Ägypten, mit dem sie streiten. Und nachdem Ägypten wegfällt, sind es viele Königreiche auf dieser Welt. So, hier inmitten sind die Kinder Gottes. Hier ist das erste Kommen Christi. Und ein Reich nach Christi Tod, von 457 bis 1844 haben wir die 2300 Jahre, wie wir gesehen haben. Dann beginnt die Endzeit und nach der Schluss der Endzeit kommt Christus das zweite Mal. So, das ist so ein bisschen der grobe Überblick über dieses Kapitel 11. Jetzt, was uns interessiert ist, da ja das ganze Kapitel nahezu erfüllt ist, ist es natürlich schön zu sehen, wie Gott im Voraus alles wusste und wie er im Voraus alles erklärt hat in diesem Kampf, in dem sein Volk im Zentrum steht und in dem es immer darum ging, ob sein Volk vorwärts kommt oder nicht. Und dieses Volk hat immer das Zünglein an der Waage gespielt. Wir haben gesehen, dass wäre Israel treu gewesen, wären sie nie in die babylonische Gefangenschaft gekommen. Wäre Israel treu gewesen, nachdem sie aus der babylonischen Gefangenschaft rausgekommen sind, und wären sie nicht mehr verfolgt worden. Sie wären nicht unter die Macht des Römischen Reiches gekommen und so weiter. Das heißt, das Volk Israel wäre beschützt worden von Gott. Aber da es sich nicht reinigte, so konnte Gott nicht viel durch das Volk wirken. Und so nahm er sich danach die 12 Jünger und hat eine Gemeinde angefangen, aber auch sie fiel weg, sie verlor die erste Liebe und so weiter, sodass wir kommen bis 1844 und haben ein kränkliches Volk, mit dem Gott arbeiten muss. Und jetzt gehen wir zum Abschnitt, der uns interessiert, der sich wiederholen wird. Und das ist der Abschnitt dann, wo der Bischof von Rom, das heißt, wo das Papsttum die Macht bekommt, wo es von einem nicht nur äußerlichen Kampf jetzt um einen inneren Kampf geht, nämlich um einen geistlichen Kampf zwischen den Königen. Und es steht hier ab Vers 30, es geht um den König des Nordens, denn es werden Schiffe von Kittim wieder ihn kommen, dass er verzagen wird und umkehren muss. Da wird er wieder den heiligen Bund ergrimmen und wird's ausrichten und wird sich umsehen und an sich ziehen, die den heiligen Bund verlassen. Und es werden seine Arme da selbst stehen, die werden das Heiligtum in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Und er wird heucheln und gute Worte geben den Gottlosen, so den Bund übertreten. Aber das Volk, so ihrem Gott kennen, werden sich ermannen und es ausrichten. Und die Verständigen im Volk werden viel andere lehren. Darüber werden sie fallen durch Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Und wenn sie so fallen, wird ihnen eine kleine Hilfe geschehen. Aber viele werden sich zu ihnen tun betrüglich. Und der Verständigen werden etliche fallen, auf dass sie bewährt, rein und lauter werden, bis dass es ein Ende habe, denn es ist noch eine andere Zeit vorhanden. So, hier ist der Abschnitt, der letztendlich für mich so entscheidend ist, weil er ein Abschnitt ist, der sich in der Vergangenheit deutlich in der Geschichte erfüllt hat, sich aber wiederholen wird in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Und das macht es so wichtig, dass wir verstehen, es geht um das Volk des Bundes. Und hier richtet er sich natürlich gegen den Heiligen Bund und gegen die, die den Heiligen Bund verlassen. Dieser König des Nordens, der Bischof von Rom, und die Beschreibung passt genauestens auf die Verfolgung, auf das Mittelalter, wo man genau das gemacht hat. Die Gemeinde wurde verführt, die untreu waren, sind natürlich ihm beigetreten und haben ein Christentum etabliert, was zwar den Namen Christenheit heißt, aber mit Christus nichts zu tun hat. Es ist ein Gegenstück des Christentums. Aber es sieht so aus, wie wenn es Christen sind. Man feiert die christlichen Feste, benutzt eine christliche Sprache. Es ist aber jetzt endlich nichts anderes als das Heidentum. Und hier ist dieser Kampf, dass die im Volk den Bund verlassen, sich ihm anhangen. Aber es gibt im Volk die, die ihren Gott kennen. Ich finde das so schön, wenn das hier steht. Den Gottlosen und den Bund übertreten, aber das Volk, so ihren Gott kennen, werden sich ermannen und es ausrichten. Das heißt, das ist Hoffnung. Da ist ein Volk, das seinen Gott kennt, und trotz Widerstandes wird es zu der ganzen Sache stehen. Aber es ist nur ein Überrest. Ja? Und es wird sehen, die Verständigen im Volk werden viele andere lehren. So, wir haben die Verständigen hier und wir haben die Verständigen am Ende, wo es sagt, die Verständigen werden es verstehen. Und die Verständigen sind letztendlich auch die Lehrer, die so leuchten werden wie des Himmels Glanz. Ich finde es schön, dass das Wort hier verständig ist, das heißt von Verstand geht. Das heißt Menschen, die überzeugt sind von ihrem Gott, die überzeugt sind, wer sie sind. Weil du brauchst Verstand, um dich selbst zu kennen. Du brauchst Verstand, um Dinge zu begreifen. Und du brauchst Verstand, das Volk zu lehren. Dies ist der Abschnitt, die Schriften von Ellen White kennen, die wissen, dass sie genau von diesem Abschnitt spricht und sagt, das wird sich in der Endzeit wiederholen. Das heißt, es ist eine Abschrift, wie sich alles immer wieder wiederholt, so wiederholt sich auch dieser Abschnitt mit dem Volk Gottes in der Endzeit. Und das ist, was uns interessiert. Das, was wahr ist, schön zu wissen. Und wir haben das Beispiel in der Vergangenheit. Die Bundestreuen waren wenige. Und jetzt ist natürlich wichtig zu verstehen, was ist denn hier, wir haben es ja definiert in der vorigen Betrachtung, wo es steht, und es werden seine Arme da selbst stehen, die werden das Heiligtum in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und ein Gräuel der Verwüstung aufrichten. So geht es hier um etwas Physisches oder um etwas Geistiges. Sicherlich geht es um das, was wir wissen, geistlich ist. Es geht hier um den Glauben. Es geht hier um das Heiligtum in der Feste. Welches ist das Heiligtum in der Feste? Es ist das himmlische Heiligtum. Aber er kommt ja nicht ans himmlische Heiligtum ran, dieser König des Nordens oder kleine Horn oder wie wir auch immer wir es nennen wollen. Er kommt an dieses Heiligtum nur dran und er kann ihm das Tägliche nur wegnehmen, weil er das Evangelium ihnen wegnimmt. So, wenn man keine Botschaft hat, was will man noch verkündigen? Und somit richtet er ein Gräuel der Verwüstung auf. Das heißt, die Menschen beten zu Gott, sie gehen sozusagen zu ihrem Hohepriester im Himmel und dennoch kommen sie dort nicht an, weil sie nicht mehr wissen, worum es geht. Und diese Finsternis, die sich im finsteren Mittelalter ausgebreitet hat, ist heute wieder da, nachdem es kurz ein helles Aufleuchten gab zwischendrin in den Jahren 1840, 1830. Und jetzt sind wir letztendlich wieder in diesem Zustand gelandet. Das heißt, die Finsternis ist das Volk Gottes, das gemacht wurde zum Lehren, hat keine Macht mehr. Es ist entmachtet worden. Man hat ihm die Botschaft genommen. Dadurch zerstört es das Heiligtum in der Feste, das heißt im Himmel. Und er richtet ein Gräuel der Verwüstung an. Weil es kann keine Erlösung mehr geschehen. Das Heiligtum ist nicht mehr Heiligtum. Aber es ist ein kleines Volk, das da weiß ihren Gott und die ermannen sich und richten es aus. Das heißt, sie verkünden es und Sie werden viele im Volk lehren, aber sie werden oder sie wurden durch Schwert und Feuer, Gefängnis und Raub, sind sie eine Zeit lang über viele Jahre verfolgt worden. Und es wurde ihnen eine Hilfe gegeben. Wir wissen, dass eine Hilfe kam, aber die Hilfe hat nicht lange angehalten. Die Leute haben sich nur betrügerisch zu ihnen getan. Und so sind einige von den Verständigen drauf reingefallen, wenn man so will. Aber Gott hat das alles so geführt, damit er etliche, auf das sie bewährt, rein und lauter werden. Das ist das Ziel. Wenn man uns reinlegt, wenn wir vertrauen auf Menschen, können wir nicht rein sein. Deshalb wird der Mensch in eine Not gebracht. Die, die Gott kennen, werden in eine Not gebracht. Und die, die ihnen angeblich helfen, tun sich nur betrüglich zu ihnen. Aber Gott erlaubt das, dass sie sich betrüglich zu ihnen anscheinend so wie Helfer darstellen, aber letztendlich sie zu Fall bringen wollen. Und Gott erlaubt das, weil er sagt, ich brauche ein Volk, das fähig ist, rein und lauter zu sein. Weil darum geht's. Das Volk Gottes muss am Ende der Tage, dann, wenn es die Botschaft bringt an diese Welt, lauter und heilig sein. Das heißt, das muss völlig rein sein. Und so kommen wir zu dem Abschnitt unserer Zeit. Die Ereignisse des letzten Abschnitts in der Endzeit. Und Sie werden sicherlich in diesem Kapitel ab Vers 40, 41 beschrieben. Und ich lese das, das ist natürlich nicht auf den ersten Blick erkennbar, was dort steht. Aber wenn man den ganzen Kontext der ganzen Heiligen Schrift kennt, von allen anderen Prophetien, dann hat man und kann man die Dinge einordnen. Und am Ende wird sich der König gegen Mittag mit ihm stoßen und der König gegen Mitternacht wird gegen ihn stürmen mit Wagen, Reitern und viel Schiffen und wird in die Länder fallen und verderben und durchziehen. Und wird in das werte Land fallen, und viele werden umkommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom, Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern, und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird herrschen über die güldenen und silbernen Schätze und über alle Kleinode Ägyptens. Libyer und Mohren werden in seinem Zuge sein. Es wird ihn aber ein Geschrei erschrecken von morgen und Mitternacht, und er wird mit großem Gring ausziehen, willens viele zu vertilgen und zu verderben. Und er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren, um den werten heiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde, und niemand wird ihm helfen. Und dann fängt als Vers 12 an, Kapitel 12 ab Vers 1, zur selbigen Zeit. Alsdann wird der große Fürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit solcher Trübselige sein, wie es noch nie gewesen ist, und so weiter. Aber in der Zeit wird dein Volk errettet. So, es geht also um diese Auseinandersetzung. Und wir nehmen das heute. Das zweite Kommen Christi, das dritte Kommen Christi. Und wir leben heute in der Endzeit. Vor uns steht nach dem zweiten Kommen Christi das Millennium und dann das Endgericht. Und jetzt müssen wir wissen, hier steht im Zentrum die Gemeinde, das Licht zur Wiederherstellung des Menschen. Aber die Gemeinde hat keinen guten geistlichen Zustand. Sie heißt nämlich Laodicea. Sie ist weder kalt noch warm. Sie ist nicht so, wie sie Gott benutzen kann, um sie als Licht der Welt darzustellen. Deshalb, wir haben ja gesehen, immer der Zustand der Gemeinde führt dazu, dass der andere Macht hat. Weil Christus kann ja nur durch seine Gemeinde wirken. Und wenn seine Gemeinde versagt, dann kann er dadurch nicht wirken. Deshalb haben diese Könige von Mitternacht so viel Macht. Und Es steht hier, am Ende wird er sich mit großer Macht gehen und er wird in die Länder fallen und in das werte Land fallen. So, wer ist das werte Land? Ist es Israel? Mit Sicherheit nicht. Es ist die Gemeinde Gottes. Es ist das Land. Es ist der Ort, wo sich die Gemeinde auffällt. Es ist das geistige Israel. Und jetzt die Frage, wie wird er reinfallen darin? Er kann doch nicht einfach reinfallen in eine Gemeinde. Doch kann er, weil er wird der König des Nordens. Das Papsttum wird Aufwand machen, dass die ganze Welt wird sich mit ihm versammeln. Und er wird ausziehen, um die ganze Welt einzunehmen, aber letztendlich, um das Volk Gottes einzunehmen. Aber, und das ist das, was Gott zulässt, dann zu kommen, die Stunde der Versuchung, die über die ganze Weltreich kommen wird. Und diese Stunde der Versuchung, dieser Krieg hat damit zu tun, dass sein Volk gesichtet und gereinigt wird. Genauso wie es beschrieben steht davor. Die den Bund verlassen, die vereinigen sich natürlich mit dem Feind und kämpfen gegen die, die in der Gemeinde sind. Und dadurch entsteht eine Trennung. Und die, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und es ausrichten. Das sind die übrigen, die daraus kommen. Was werden sie ausrichten? Sie werden viele lehren. Und hier ist der große Punkt, die Bekehrung der Heiden, die da kommen wird. Und so, da ja, ich sage jetzt Edom, Moab und die vornehmsten Kinder Ammons. Das heißt, das sind heidnische Völker, die zwar verwandt waren, aber sie sind nicht gläubige Menschen. Und diese säkulare Welt, die ich hier beschrieben sehe, wird dem König des Nordens entrinnen. Weil das Volk Gottes wird sie lehren, wird stehen als Gegenüber. Und es wird zeigen, wo der Weg lang geht. Und der König des Nordens wird sie nicht überkommen können. Die anderen Gläubigen wie Ägypten, das sehr, sehr götzendienerisch ist, ja, das sind halt alles gläubige Menschen, sage ich jetzt mal. Die werden ihm alle in die Hände gehen. Aber die Ungläubigen werden ihm entrinnen. Weil sie werden auf die hören, die vom Volk Gottes, die sich ermannen, deren Gott kennen. Sie werden ihnen das Licht zeigen. Und so werden Millionen von Menschen aus der säkularen Welt, die heute Gott zur Seite gelegt hat für die Zeit, werden sich bekehren. Dann werden die Verheißungen eingehen, die in verschiedenen Propheten gegeben sind, wo die Heiden kommen werden, wo einer sich halten wird an einen Israeliten, werden sich 10 halten, damit sie aufgenommen werden. Sie werden es lehren. Natürlich werden sie vorher geprüft, weil die übrigen, die es lehren, die werden nicht mehr fallen. Sie brauchen auch keine Hilfe. Sie werden hier in dieser Zeit endgültig ausgesichtet. Sie werden getrennt. Und bevor die Stunde der Versuchung kommt, muss er natürlich ein Volk haben, das ihn kennt. Weil wenn die Stunde kommt, geschieht nur noch die Trennung voneinander, die Bundestreuen, das Volk des Bundes wird mit Gott gehen und sie werden sich ermannen und sie werden es ausführen und es wird dem König nicht gelingen, die Heiden, die säkulare Welt zu gewinnen, sondern sie werden zu Gott gewonnen werden. Und dann, wenn der Kampf beendet ist, am Ende der Gnadenzeit, dann gibt es nur noch 2 Kategorien von Menschen. Völlig Erlöste, die heiligen 144.000 und den Rest der Welt, die alle verloren sind, weil der König des Nordens hat sie alle eingenommen. Er hat sie alle belullt. Im Offenbarung steht, er hat sie trunken gemacht mit dem Wein ihrer Hurerei. Und niemand ist entkommen. Und dann gibt es die sieben Plagen, der Zorn Gottes. Das ist das, was beschrieben ist in Kapitel 12, Vers 1. Die teuerste Zeit, die größte Prüfungszeit, das heißt die größte trübselige Zeit, als nicht gewesen ist, seit es Leute gewesen sind, bis auf dieselbige Zeit. Das sind die sieben Plagen, die in der Offenbarung beschrieben sind. Zur selbigen Zeit wird dein Volk errettet werden. Das heißt, zu derselbigen Zeit wird Christus und sein Volk vereint, um niemand, niemals mehr voneinander getrennt zu werden. Weil er wird kommen in der siebten Plage und wird sein Volk erlösen. Die 144.000 Lebendigen, die er auferwecken wird oder die auferweckt werden in dieser Sonderauferstehung, was wir nächstes Mal sehen werden, die ihn sehen kommen, wenn er kommt, die ihn sehen werden, wenn er kommt. Und dann werden alle vereint, von Adam bis zum letzten Menschen, werden alle Kinder Gottes und die vielen Heiden, die sich bekehrt haben in der letzten Stunde, wie der Stecher am Kreuz, aber dann in diesen Tumulten zur Ruhe gelegt werden, das heißt durch Schwert fallen werden, aber sie sind alle erlöst und werden auferstehen, wenn Jesus Christus kommt und sie auferweckt. Dann wird dein Volk errettet werden. Und damit findet die Geschichte des Volkes Gottes und die Geschichte dieser Erde soweit ein Ende. Es gibt dann das Millennium, wo Satan alleine hier auf Erden nichts mehr zu tun hat, wo er Zeit hat nachzudenken. Und dann beim dritten Kommen Christi, die Auferstehung aller Gottlosen, das Endgericht. Und wenn das Endgericht vorbei ist, dann ist wieder im Universum Ruhe eingetreten. Es gibt keinen Kampf mehr. Es gibt keine Auseinandersetzungen mehr. Jeder ist überzeugt, dass er ein Kind Gottes ist. Jeder ist überzeugt, dass er ein Geschöpf ist. Und damit kann das Übel nicht mehr auftreten und der Erlösungsplan ist erfüllt worden. So, die Frage für mich und für dich ist, sind wir uns unserer Aufgabe und unserer großen Verantwortung bewusst am Ende dieser Tage? Gott bereitet uns heute vor. Die Stunde der Versuchung wird über uns hereinbrechen, wie etwas nicht, wie etwas Plötzliches. Und wenn wir dann nicht fertig sind, wenn dann unser Herz nicht im Vertrauen auf Gott verankert ist, weil wir wissen, wir sind seine Kinder, dann werden wir wegfallen. Und wir möchten das ja nicht. Ich möchte nicht. Ich möchte dann unter diesen Übrigen sein, die sich ermannen, die ihren Gott kennen und die die Botschaft der Befreiung geben können an die Heiden dieser Welt, an die säkulare Welt. Weil sie wird dem König des Nordens entkommen durch unser Wirken. Was gibt es Schöneres, als sich vorzubereiten, um in der Stunde der Versuchung, wenn die Sichtung kommt, gefunden zu werden als einer, der Gott kennt, der sich ermannt und es ausrichtet. Amen.